Herzlich willkommen bei Medizin to go, ein österreichischer Gesundheitspodcast. Mein Name ist Christoph Österreicher und im Rahmen dieses Podcasts habe ich mich mit Expertinnen und Experten aus Österreich zu diversesten Themen im Bereich Gesundheit und Medizin unterhalten.
Genau so ist es. Ich brauche da jetzt gar nicht was Neues erfinden, sondern einfach die Arbeit machen, die ich bis jetzt gemacht habe, nach bestem Wissen und Gewissen.
Wir besprechen ja auch, welchen Einfluss die Gesundenuntersuchung bei der Vermeidung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat und was ein Stroke-Unit auszeichnet.
Aber das ist eben das, warum man wirklich, wirklich schnell sein muss.
In einer eigenen Serie besprechen wir die Erkrankungen von berühmten Patienten wie Ludwig van Beethoven und Gustav Mahler und erörtern, wie sich die Behandlung dieser Erkrankungen über die Jahre verändert hat. Dieser Podcast ist eine Initiative von Boehringer Ingelheim. Viel Vergnügen beim Zuhören.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur heutigen Folge von Medizin to go, ein österreichischer Gesundheitspodcast. Ich darf mich freuen, heute einen neuen Gast begrüßen zu dürfen. Und zwar habe ich das Vergnügen, mich mit Frau Primaria Dr. Claudia Francesconi zu unterhalten. Frau Dr. Francesconi ist die ärztliche Leiterin des Rehabilitationszentrums Aaland und hat den Fokus auf Stoffwechselerkrankungen mit dem Schwerpunkt Diabetes und hochgradige Adipose. Liebe Frau Doktor, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir haben uns hier schon öfters über Blutzuckerstoffwechsel unterhalten. Das ist ja eine Energiequelle. Es gibt noch den Proteinstoffwechsel. Und heute wollen wir gemeinsam den Lipidstoffwechsel besprechen. Und im Vorfeld, wie wir uns abgestimmt haben und das besprochen haben, sind wir draufgekommen, dass es ein riesiges Gebiet ist. Und wir haben uns daher entschlossen, das auf zwei Folgen aufzuteilen. Und heute wollen wir der Frage nachgehen, ob es nur schlechtes Cholesterin gibt oder auch ein gutes Cholesterin.
Also primär mal, Sie haben mir die Frage gestellt, Fettstoffwechsel ist ein großes Gebiet. Stimmt, also es gibt ja nicht nur das Cholesterin, sondern auch die Triglyceride als Neutralfette. Und beim Cholesterin unterscheidet man verschiedene Subfraktionen oder Untereinheiten. Und da gibt es eben das sogenannte gute Cholesterin oder HDL-Cholesterin und das böse Cholesterin, das LDL-Cholesterin. Insgesamt muss man aber sagen, dass Cholesterin eine für den Körper sehr wichtige Substanz ist, weil es eigentlich Bestandteil aller Zellmembranen ist, ein ganz wichtiger Aufbaustoff für alle unsere körpereigenen Zellen, aber auch integraler Bestandteil von vielen Hormonen beispielsweise und auch anderen körperwichtigen Stoffen. Und das ist auch der Grund, warum das Cholesterin ja primär nicht über die Nahrung aufgenommen wird oder zumindest nicht ausschließlich zu einem kleinen Anteil nur, sondern auch vom Körper selber in einer eher größeren Menge in der Leber produziert wird.
Ja, es wird eigentlich auch recycelt eigentlich, weil
es wird auch recycelt,
weil genau. Es energetisch so aufwendig ist, das eigentlich zu produzieren. Und wie gesagt, man nimmt ja nur 200 Milligramm Cholesterin über die Nahrung auf. Sie haben auch schon gesagt, dass die Funktionen sind, das ist ein Stützsubstanz letzten Endes, was wir im ganzen Körper brauchen. Und jeder, der von uns schon mal bei einer gesunden Untersuchung hat, da wird das automatisch bestimmt. Warum bestimmt man denn das Cholesterin automatisch immer mit?
Naja, weil das Cholesterin, so wichtig es auch ist für die körpereigenen Strukturen, halt auch ein gewisser Risikofaktor ist für vor allem kardiovaskuläre Erkrankungen, sprich Herzinfarkt, Schlaganfall, alles, was mit Gefäßverkalkung zu tun hat, wie beispielsweise auch Beinvenen durch Blutung, Beinarterien, Blutungsstörungen. Und daher ist es wichtig zu wissen, wie hoch das Cholesterin bei den einzelnen Menschen eben ist. Es gibt nämlich Erkrankungen, die, abgesehen davon, dass man in heutiger Zeit oft das Falsche und zu viel davon isst, es gibt Erkrankungen, die genetisch, also vererblich sozusagen sind und die von Haus aus bedingen, dass man zu hohe Cholesterinwerte hat. Und das frühzeitig zu erkennen, ist ein Vorteil, weil man dann eben durch spezielle Medikamente oder durch spezielle Methoden das zu viel an Cholesterin auch reduzieren kann und damit weiteren Erkrankungen bzw. der Ausbildung dieser Erkrankungen Vorschub leisten kann.
Gibt es so ein Alter, bei dem ich mich mal testen lassen sollte und die Cholesterinwerte bestimmen lassen sollte? Oder sollte ich das schon als 20-Jähriger machen oder erst im fortgeschrittenen Erwachsenenalter?
Das ist jetzt eine sehr gute Frage, weil es gibt natürlich diese sogenannten familiär vererbten Hypercholesterinämien, wo diese sehr hohen Cholesterinwerte bereits im Kindes- und im Jugendalter natürlich vorhanden sind. Also bei diesen Menschen wäre es sehr sinnvoll, das frühzeitig zu erkennen. Aber man kann jetzt natürlich nicht die generelle Empfehlung geben, dass jeder schon mit 16 oder mit 20 zur gesunden Untersuchung marschieren sollte. Deswegen. Prinzipiell glaube ich aber, da die Stoffwechselerkrankungen, Sie haben ja heute den Zuckerstoffwechsel schon angesprochen, da gehört auch die Insulinresistenz dazu, die einen wesentlichen Einfluss auch auf die Gestaltung der Blutfettwerte hat. Das ist ein Thema für Lifestyle-Erkrankungen, das wieder hat mit dem Körpergewicht zu tun, und die Leute werden immer jünger, wenn sie das betrifft. Also ich würde schon sagen, dass man so ab 35, 40 spätestens einmal einen Status erheben sollte, ob man zum gefährdeten Klientel gehört, ja oder nein.
Und den sollte man noch einmal im Jahr kontrollieren lassen.
Ja, also sofern da nicht alles super in Ordnung ist und derjenige, der die gesunden Untersuchungsergebnisse mit einem bespricht, dann sagt man, in 5 Jahren langt, sollte man das dann schon jährlich auch wiederholen. Ja.
Sie haben schon gesagt, man bestimmt das Gesamtcholesterin, und dann wird das aufgetrennt in das HDL, das Hochdichte, und das Niedrigdichte, das Low Density, das genau. LDL-Cholesterin. Können Sie uns mal sagen, warum man diese unterschiedlichen Subfraktionen bestimmt, für was das eine steht, für was das andere, und dann wird auch teilweise so eine Ratio berechnet. Was ist da der Hintergrund dafür?
Also es ist so, dass man vom guten Cholesterin deswegen spricht, weil das sogenannte HDL-Cholesterin eigentlich dafür zuständig ist, dass es die Reste des LDL-Cholesterins oder der restlichen nicht verbrauchten Cholesterinester aus den Zellen absammelt. Also das heißt, es ist sogenannter Einfänger der Cholesterin, der nicht verbrauchten Cholesterinreste, die diese wieder zur Leber zurückführen, zum, wie Sie schon angedeutet haben, Recyclingprogramm, wo das dann wieder aufgefrischt und wieder verwendet wird. Und daher ist das gute Cholesterin, weil es quasi das Plasma im Blut von den restlichen Cholesterin ist dann klärt. Das böse Cholesterin, das LDL-Cholesterin, wiederum spielt eine ganz wesentliche Rolle bei der Entstehung von Gefäßerkrankungen, eben der Atherosklerose. Und da gibt es Veränderungen dieses LDL-Cholesterins, die unter Umständen, wenn man Diabetes hat, wenn man Insulinresistenz hat, ein metabolisches Syndrom hat, dieses ganz besonders gefährlich für die Gefäßwand und damit für die Entstehung von Plaques in dieser Gefäßwand machen. Und deswegen spricht man in diesem Zusammenhang oft vom bösen Cholesterin.
Also ist ein zusätzlicher Risikofaktor für kardiovaskuläre Erkrankungen.
Ja, eigentlich ein Hauptrisikofaktor für kardiovaskuläre Erkrankungen, muss man sagen, ja.
Können Sie vielleicht auch mal so ein paar so Grenzwerte sagen, wo man dann eigentlich mal einen Arzt aufsuchen sollte, weil wenn man ins Labor geht, das bestimmen lässt, dann wird das überwiesen zum Hausarzt oder zur Hausärztin, und dann ist die Frage, ob man darauf reagiert. Was sind denn so Werte, wo Sie als Fettstoffexpertin irgendwie hellhörig werden?
Also das Gesamtcholesterin ist das, ich muss ganz ehrlich, ich rede jetzt aus meiner eigenen persönlichen Praxis, ist das, was einem im Stoffwechselbereich vor allem am wenigsten interessiert. Man schaut eigentlich sofort auf die Subfraktion und da vor allem auf das LDL-Cholesterin. Und hier ist die Grenze für jemanden, der sonst keinerlei Risikofaktoren hat und noch relativ jung ist, 160, wo man sagt, da muss man noch nicht zwingend medikamentös etwas unternehmen. Und es gibt aber sehr, sehr viele Untergrenzen, die sich danach richten, wie viele zusätzliche Risikofaktoren, und dazu zählt man beispielsweise schon Adipositas, also Übergewicht, man zählt dazu, wenn jemand raucht, man zählt dazu, wenn jemand einen hohen Blutdruck hat oder auch eine positive Familiengeschichte von frühzeitig aufgetretenen Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Schlaganfällen oder Herzinfarkten oder auch eben peripheren Gefäßverschlüssen, dann werden diese Grenzwerte, wo man was tun sollte, immer niedriger. Je nachdem, wie viele von diesen Risikofaktoren vorhanden sind, gibt es dann Grenzen bei 130, 170 bis zu 55 und darunter Milligramm pro Deziliter jeweils, wo dann sozusagen der Zielwert des LDL-Cholesterins liegt. Und die Ratio, also das Verhältnis zwischen HDL-Cholesterin und LDL-Cholesterin, ist de facto oder wird zunehmend uninteressant, wenn jemand tatsächlich ein Stoffwechselpatient ist. Also ich erzähle das bei meinen Patienten, den Diabetikern, immer. Die sagen oft, ja, aber ich habe doch ein hohes, gutes Cholesterin. Nur wir wissen, dass sich die Studiendaten, was die Vermeidung von Herz-Kreislauf-Ereignissen anlangt, eigentlich hauptsächlich bis ausschließlich auf die Senkung des LDL-Cholesterins referenzieren. Auch deswegen, weil wir wissen, dass gerade bei Stoffwechselpatienten das HDL-Cholesterin nicht in der gewohnten Qualität funktioniert, erstens. Und zweitens, weil die Anhebung oder besser gesagt Medikamente zur Anhebung des guten Cholesterins eigentlich alle in den Studien gescheitert sind wegen starker Nebenwirkungen oder wegen Ineffizienz, also Unwirksamkeit.
Also das LDL-Cholesterin ist das
der
entscheidende.
Springende Punkt, ja. Das ist das, worauf wir schauen sollten, ja.
Ist auch der stärkste Prädiktor letzten Endes für eine kardiovaskuläre Erkrankung oder ein atherosklerotisches Event.
Ja, und da gibt es eine sehr, sehr breite und eine sehr, sehr gute Evidenz dafür. Also hier gibt es wirklich sehr, sehr viele Studien, die sprechen alle die gleiche Sprache. Ich sage das deswegen so dezidiert, weil es immer noch Menschen gibt, die sagen, das ist alles nur sozusagen von Ärzten erfunden oder die Schwellen sind zu niedrig. Aber es gibt hierfür wirklich ganz, ganz harte Studiendaten, die sagen, je niedriger das LDL-Cholesterin ist, desto weniger Herz-Kreislauf-Ereignisse können stattfinden.
Man führt ja auch eine Risikostratifizierung durch mit den entsprechenden Scores und da gibt es auch unterschiedliche Zielwerte. Also das hat sich auch verändert. Das ist auch genau. Sehr, sehr spannend, weil man das auch gesehen hat in den klinischen Studien.
Ja, genau, wie vorher besprochen. Also es geht hinunter bis zu einem sehr, sehr, sehr niedrigen Level bei Hochrisikopatienten. Aber man muss auch sagen, dass es halt auch schon zu einem gewissen Risiko zählt, wenn man einen Hochdruck hat oder wenn man auch übergewichtig ist und raucht. Ja, das sind auch zwei nicht zu vernachlässigende Risikofaktoren.
Das spricht eigentlich dafür, dass wenn ich eine gesunde Untersuchung mache und das ausgelenkt ist nach oben, das LDL-Cholesterin, dass ich auf jeden Fall einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen sollte und mit der Person dann auch gemeinsam evaluieren sollte, ob eine Therapie notwendig ist eigentlich.
Jedenfalls, ja. Und es ist auch jeder Patient, da braucht es keinen Arzt dafür in der Lage, in der eigenen Familie mal nachzufragen. Oder auch, man weiß es ja sehr oft, woran die Oma oder der Opa verstorben ist, wenn schon verstorben. Und ob es solche Herz-Kreislauf-Ereignisse gibt, ob es Diabetiker in der Familie gibt. Das alles sind Faktoren, die dann zusätzlich dazu führen sollten, dass man das Gespräch mit dem Arzt oder mit der Ärztin aufsucht.
Welche Faktoren sind denn Risikofaktoren für eine Hypercholesterinämie? Sie haben schon angesprochen, die familiäre Hypercholesterinämie, das sind genetische Defekte oder genetische Variationen. Gibt es hunderte davon? Die Genetik ist sehr komplex. Sollte man abklären lassen, wenn man auch eine positive Familienanamnese hat. Aber gibt es noch andere Risikofaktoren für eine Hypercholesterinämie?
Naja, wir haben vorher schon gesagt, dass die Ernährung ist natürlich ein Bestandteil. Ja? Also wenn wir auch sagen, 15-20% des Cholesterins sind stammen aus der Nahrung, die wir zu uns nehmen. Das ist zwar ein relativ kleiner Anteil, aber man muss natürlich trotzdem dazu sagen, wenn sich jemand hauptsächlich von tierischen Produkten und Fleisch ernährt, dann hat er natürlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, einen hohen Cholesterinspiegel zu haben, als jemand, der sich mit einer Mischkost oder überhaupt vegetarisch ernährt. Ja, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich der, dass es auch einen Shift in Richtung einer Dyslipidämie gibt, der jetzt nicht unbedingt mit der absoluten Höhe des Cholesterins was zu tun hat, sondern mit der Gefährlichkeit des vorher schon besprochenen LDL-Cholesterins. Und hier sind es vor allem die viszeral betonte, also die bauchbetonte Fettleibigkeit, die dazu führen, dass das Cholesterin eine besonders gefährliche Affinität zu den Gefäßwänden entwickelt. Und das heißt, die eigentlichen absoluten Werte sind hier nicht immer das, was zählt, sondern es ist das rundherum sehr oft, was zählt, um zu wissen, ob man eine relative Hypercholesterin im eigentlichen Sinn schon hat oder nicht. Und wie Sie schon erwähnt haben, die meisten familiären oder überhaupt genetisch auftretenden Hypercholesterinämien haben hauptsächlich mit dem Rezeptordefekt an der Leber zu tun. Und da muss man in der Regel frühzeitig medikamentös einsteigen, weil das alimentär, also durch Lifestyle etc., ist das de facto nicht wirklich zu behandeln. Ja.
Sie bringen mich schon zu meiner nächsten Frage, und zwar, was kann ich denn machen als Patient, als Patientin, wenn ich einen erhöhten LDL-Cholesterinwert habe? Brauche ich automatisch eine Therapie? Muss ich eine Pille schlucken? Oder kann ich doch irgendwie durch Lifestyle-Veränderungen irgendwie da positiv einwirken?
Also wie schon vorher erwähnt, es ist primär, wie soll ich sagen, es kommt jetzt darauf an, wie hoch ist das LDL-Cholesterin? Und was habe ich, das ist ganz wichtig in diesem Zusammenhang, was habe ich sonst noch für Risikofaktoren? Wenn ich ein leicht erhöhtes Cholesterin habe und ich habe sonst ich rauche nicht, ich bin relativ normalgewichtig, ich habe keinen Hochdruck, ich habe sonst keine Risikofaktoren, die ich jetzt fassen kann, dann ist es sicherlich einmal wert, einen Blick auf die Ernährung zu werfen und schauen, ernähre ich mich mit einem hohen Anteil an tierischen Fetten, kann ich das ändern, will ich das ändern? Und dann wird sich sicherlich im Rahmen dieser vorher besprochenen 15-20% eine gewisse Cholesterinsenkung ergeben. Dann gibt es noch spezielle Fette, die Nahrungsfette, so ähnliche wie Rama, diese Aufstriche halt, die sozusagen einen Cholesterinaustausch im Darm sozusagen promoten und damit eine geringfügige, ich glaube 5% oder 10% sind das maximal Cholesterinsenkung auch mit herbeiführen können. Aber im Wesentlichen muss man sagen, dass weder Sport fürs LDL-Cholesterin noch die Ernährung bei einer wirklichen Erhöhung den springenden Punkt ausmachen. Also hier muss man sagen, sind Medikamente, wenn auch die Risikosituation das erfordert, tatsächlich notwendig. Das HDL-Cholesterin bei jemandem, der kein Stoffwechselpatient ist, wo das sozusagen seine Funktion normal ausführt, das ist sehr wohl dem Lifestyle und hier vor allem der sportlichen Betätigung zugänglich. Aber auch hier gibt es Unterschiede, wie jemand mit der HDL-Steigerung auf Sport reagiert. Das ist nicht bei allen Menschen gleich. Ähnlich wie auch Alkoholgenuss beispielsweise bei manchen Menschen das HDL-Cholesterin hebt, aber auch eben nicht bei jedem. Das dürfte auch genetisch determiniert sein. Gibt es hier verschiedene Spielarten. Da muss man sich einfach einmal vielleicht seinem Lifestyle ein bisschen näher anschauen, ihn ändern und dann aber auch in absehbarer Zeitspanne in 3 Monaten das Cholesterin noch einmal kontrollieren und schauen, ob das, was man tut, auch zum gewünschten Erfolg führt. Blind verlassen drauf würde ich mich da jedenfalls nicht.
Also man benötigt ärztliche
Ärztliche Advice und vor allem auch einen medizinischen Rat, in welche Richtung oder wie tief das Cholesterin auch bei dem Individuum, also bei einem selber dann sinken soll und was man dazu auch braucht, um es in diesen Zielbereich hinunterzubringen.
Es wird jetzt einmal die Bedeutung diskutiert und haben sich schön dargelegt, warum es wichtig ist, das individuell mit einem Arzt und einer Ärztin zu besprechen und einen entsprechenden Therapieplan zu entwerfen. Wenn jetzt eben diätische Veränderungen oder Sport oder so halt nicht ausreichen und man bräuchte eine medikamentöse Therapie, jetzt ohne auf die ganzen Substanzklassen, die es da gibt, einzugehen, können Sie vielleicht mal kurz zusammenfassen, wie wichtig das ist, dass das auch wirklich eingestellt wird und dann eben individuell basierend auf den Zielwerten, die man definiert mit seinem Arzt, mit seiner Ärztin, dass man die erreicht?
Also es gibt Menschen, die haben wirklich ein deutlich erhöhtes Risiko bei einem erhöhten LDL-Cholesterin an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu erkranken und auch daran zu versterben. Man muss immer wissen, dass die Herz-Kreislauf-Ereignisse in Österreich immer noch Sterbeursache Nummer 1 sind. Also das ist auch wichtig zu betonen, glaube ich, damit man den Stellenwert dieser Krankheitsgruppe erkennt. Und das LDL-Cholesterin ist ja, wie wir schon gesagt haben, ein ganz wichtiger Spieler. Und wenn man tatsächlich vom Arzt gesagt bekommt, dass man das LDL zwingend in einen gewissen Bereich senken muss, dann gibt es mittlerweile verschiedenste Substanzklassen, die alle eine sehr, sehr gute studienbasierte Evidenz dafür haben, dass das LDL nicht nur gesenkt wird, sondern dass diese Senkung auch in einer verringerten Anzahl an Herz-Kreislauf-Ereignissen, also in weniger Herzinfarkten, weniger Schlaganfällen resultiert. Also jeder Einzelne, der sein LDL-Cholesterin mit Hilfe, was auch immer für eine Substanz dann für ihn als gut befunden oder als richtig befunden wird, senkt, der hat ein verringertes Sterberisiko und ein verringertes Risiko, ein entsprechendes Ereignis zu erleiden. Was ich gleich dazu sagen möchte, ist, das ist in jedem Fall, wenn einmal beschlossen wird, dass notwendig, eine lebenslang einzunehmende Therapie. Das ist nichts, was man für 2 Wochen, für 3 Monate oder auch für ein Jahr nimmt und dann wieder absetzt. Denn sobald man die Medikamente absetzt, ist das Cholesterin wieder genau dort, wo es vorher war. Das ist eine Dauertherapie und als solche muss es auch verstanden und eingenommen werden.
Also wenn ich das so zusammenfassen darf, ist es besser, sich zu informieren, dann der Gefahr ins Auge zu schauen, beziehungsweise das zu diskutieren mit dem behandelnden Arzt, mit der behandelnden Ärztin und dann auch die Sache angehen. Es rettet Leben.
Das rettet de facto Leben und es rettet einen vor allem auch vor Ereignissen wie einen Schlaganfall, der möglicherweise nicht gleich tödlich ist, aber zumeist zu einer gravierenden, lebenseinschränkenden und Lebensqualität einschränkenden Behinderung führt. Und das ist eigentlich aus LDL-technischen Gründen heutzutage nicht mehr notwendig.
Also man braucht sich nicht fürchten.
Man braucht sich gar nicht fürchten.
Liebe Frau Dr. Francesconi, vielen Dank. Ich freue mich schon auf unsere nächste Folge.
Das war die heutige Folge von Medizin to go, ein österreichischer Gesundheitspodcast. Diese Podcast-Serie ist eine Initiative von Böhringer Ingelheim. Mein Name ist Christoph Österreicher. Vielen Dank fürs Zuhören.